ARD. Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV.
Vor 200 Jahren wurde im damaligen Neuvorpommern die Schulpflicht eingeführt. Ab da hieß es dann für alle Kinder stillsitzen, auswendig lernen. Eine Schulpflicht gibt es bis heute. Stillsitzen und auswendig lernen eher nicht. Hallo, mein Name ist Heiko Kräft. In diesem Kunstkarten blicken wir auf die lange und spannende Schulgeschichte in Mecklenburg und Vorpommern. Schön, dass Sie dabei sind.
Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV.
Und der beginnt natürlich mit dem ABC.
A wie Anfang.
Schulen im heutigen Sinn entstehen erst mit der Reformation. Eine Kirchenordnung von 1552 regelt das zum ersten Mal für Mecklenburg, aber nur für die Städte. Auf dem platten Land dauert es nochmal 100 Jahre länger, bis es losgehen kann mit dem Unterweisen von
Knaben und Mägdlein im Katechismus, Gebet, Lesen, Schreiben, Rechnen, damit die jungen Leute nicht aufwachsen wie das unvernünftige Vieh.
Bestimmt die Mecklenburgische Kirchenordnung von 1650.
F wie Fibel.
Damit lernen Erstklässler nicht nur lesen, sondern auch ziemlich viel Zeitgeist.
An Hexerei zu glauben ist unsinnig,
steht beispielsweise in der Fibel der Rostocker St. Jakob-Gemeinde von 1791. Der erste Satz im Lesebuch für die Volksschulen in Vorpommern lautet 1827
alles mit Gott.
Und ein paar Zeilen weiter:
Der Soldat kämpft für das Vaterland.
Mecklenburgische Schüler lesen damals in ihrer Fibel:
Hunger ist der beste Koch. Keine Rosen ohne Dornen. Bete und arbeite.
In einer Fibel von 1941 finden sich unter der Überschrift »Der Führer hat Geburtstag« diese Zeilen.
Was wollen wir ihm schenken? Unsere Liebe und Dankbarkeit. Unser ganzes Herz soll ihm gehören.
Auch zu DDR-Zeiten ist die Fibel politisch gefärbt.
Uli, hole unsere Fahnen her. Wer will Fahnen malen? Olaf, Anne, malen sie.
Abgebildet sind DDR, Sowjet, FDJ, Pionier und Arbeiterfahne.
L wie
Lyzeen waren höhere Mädchenschulen. In Mecklenburg und Pommern entstehen sie vor allem zwischen 1900 und 1915. Die staatlichen Schulen sind ein wichtiger Schritt zur Gleichberechtigung. Zuvor konnten Mädchen nur Privatschulen besuchen. Lehrpläne an Lyzeen unterscheiden sich bald kaum von denen der jungen Schulen, zum Beispiel in den Naturwissenschaften. Während der NS-Zeit wird der Anspruch an die Mädchenbildung zurückgeschraubt.
Hat der Mann die Aufgabe zu kämpfen, zu schützen und zu organisieren, so hat die Frau das Leben zu vergeistigen und zu verinnerlichen durch die Kraft ihrer Liebe, ihrer Fraulichkeit und ihrer Mütterlichkeit.
Heißt es im Schulprogramm des Parchimer Lyzeums von 1934.
R wie Rohrstock.
Prügelnde Lehrer, malträtierte Kinder. Kein Problem, behauptet 1888 das Schweriner Unterrichtsministerium in einem Rundschreiben.
Bloße Striemen, welche als Spuren einer vorgenommenen Züchtigung zurückgeblieben sind, begründen noch nicht die Annahme, es habe eine wirkliche Verletzung stattgefunden. Und das Vorhandensein solcher Spuren ist an sich noch nicht Veranlassung zu disziplinarischem Einschreiten oder gerichtlicher Klage.
Die DDR schafft die Prügelstrafe in den Schulen Ende der 40er Jahre ab. Zum Vergleich: Bayern macht erst Anfang der 80er Schluss mit dem sogenannten Züchtigungsrecht.
S wie Schulpflicht.
Die hat in diesem Jahr in Vorpommern ein rundes Jubiläum. 200 Jahre. Neben Hamburg war Vorpommern damit eine der letzten Regionen Deutschlands, die Kinder zum Schulbesuch verpflichteten. Wie lange? Das liegt damals ganz im Ermessen des örtlichen Pastors.
Der regelmäßige Besuch muss so lange fortgesetzt werden, bis das Kind nach dem Befunde seines Seelsorgers die einem jeden vernünftigen Menschen seines Standes notwendigen Kenntnisse erworben hat,
legt die Kabinettsorder des preußischen Königs vom Mai 1825 fest.
T wie Turnlehrer.
Turnvater Friedrich Ludwig Jahn begann seine Karriere in Mecklenburg. Als Hauslehrer führte er 1803 das Turnen in Neubrandenburg ein.
Täglich abends 6 Uhr kam Fritz mit seinen Zöglingen zur Tollense. Ohne sein Zutun sammelte sich eine Schar von 20 bis 30 Knaben, die ihn nichts angingen,
schreibt der Neubrandenburger Gustav Brückner in seinen Lebenserinnerungen. Nach dem Schwimmen in der Tollense geht es zum Aussichtspunkt Belvedere. Fürs Laufen, Klettern, Springen, Ringen. Zimperlich ist Deutschlands erster Turnlehrer offenbar nicht.
Zerrissene Kleider und blutige Köpfe waren dabei alltägliche Erscheinungen.
Frisch, fromm, fröhlich, frei geht Jahn 2 Jahre später nach Waren an der Müritz.
Wie Winkelschule.
So wurden private Schulen genannt, die nicht unter der Obhut der Kirche standen. Entsprechend schlecht war unter besorgten Bürgern deren Ruf.
Es werden die Knaben in den Winkelschulen nicht zum dreifachen Zweck der Schulen geführt, nämlich zur Gottesfurcht, guten Sitten und Geschicklichkeit im Lernen.
Steht in einem Beschwerdebrief, der 1644 an Wismars Ratsherren geht. In der Hansestadt gab es damals Dutzende dieser Winkelschulen. Sie nahmen auch Jungen auf, die aus kirchlich betriebenen Schulen herausflogen.
Solche Buben werden hernach Feinde und Verfolger ihrer gewesenen Mitschüler. Sie verhöhnen und schimpfieren dieselben. Oft schlagen sie einander, tragen Steine, Messer und andere Instrumente.
Es ist wahrscheinlich eines der schönsten Lehrerzimmer Mecklenburg-Vorpommerns. Für Irene Heinze ist es der Arbeitsplatz. An der Zimmerdecke mächtige historische Holzbalken, gestrichen in Englisch-Rot.
Tatsächlich das älteste Schulgebäude Norddeutschlands, das noch Schule ist. Aber wir haben heute eine moderne Nutzung dabei. Und da ist so dieses gestern, heute Morgen so ein bisschen.
Erzählt die Güstrower Kunstlehrerin. Wie kaum eine andere Schule zeugt das heutige John-Brinkmann-Gymnasium von der mecklenburgischen Schulgeschichte.
Das ist natürlich traumhaft schön. Wir haben ja ein Privileg, wir haben ja drei historische Schulgebäude. Das ist manchmal nicht so praktisch. Aber es ist traumhaft.
Dass der alte Bau in neuem Glanz erstrahlt, Ende der 90er war das nicht abzusehen.
Mein kleiner Sohn ist damals hier zur Grundschule gegangen. Und da habe ich gesehen, als Elternvertreterin, habe ich gesehen, wie fürchterlich es schon aussieht hier.
Es gab sogar die Idee, den historischen Schulbau abzureißen. Doch der Landkreis und die Stadt Güstrow überlegten es sich anders. Investierten kräftig. Ein großes Glück, findet Schulleiter Jan Redke.
Das ist schon eine ganz besondere Arbeitsbedingung, die man hier vorfindet und die auch immer wieder Auswirkungen hat auf alle, die herkommen, auf die Schülerinnen und Schüler. Die Entscheidung zu halten, war aus meiner Sicht eine großartige.
Das war schon die Gründung der Güstrower Domschule. Sie ist ein Vorgänger des John-Brinkmann-Gymnasiums und entstand als direkte Folge der Reformation. Weiß Geschichtslehrerin Birgit Kaspar.
Und es gibt einen Herzog, der dafür offen ist. Der hat einen Nachfolger, Herzog Ulrich, der dafür noch offener ist. Und in diesem Zeitfenster zwischen beiden entscheidet man sich in Güstrow auch ein neues Schulwesen zu installieren, ein höheres Schulwesen, sagen wir heute.
Eine Urkunde von 1552 belegt die Gründung der Domschule.
Es soll eine Schule mit einem gelehrten Schulmeister und zwei Schulgesellen gestiftet und für dieselben demnächst ein neues Schulgebäude errichtet werden.
Klotzen statt Kleckern, lautet damals die Devise.
Leute, wir brauchen hier ein vernünftiges Gebäude für diese Bildung. Und dann beschlossen Land und Stadt einen Schulhausneubau. Da wird also eine Menge Geld in die Hand genommen, um symbolisch der neuen Zeit auch Raum zu geben.
Doch wann genau wurde Norddeutschlands ältester, noch immer als Schule genutzter Schulbau errichtet? In der Literatur steht überall Baubeginn 1575, also vor 450 Jahren. Kunstlehrerin Irene Heinze schüttelt aber den Kopf.
Wenn einmal so eine Zahl in der Welt ist, dass dann immer davon abgeschrieben wird. Und es ist sowohl stilistisch als auch von der Dendrochronologie her, haben die Bauforscher, die Holzforscher gesagt, nee, es ist eigentlich älter.
Wahrscheinlich entstand die Schule schon in den 1560er Jahren. Dank Martin Luther und der Reformation. Gute Bildung wurde damals zum neuen Ideal.
Da kommen dann humanistische Gedanken, mathematische, geografische, geschichtliche Hintergründe, Sprachen, natürlich alte Sprachen. Das wird jetzt sehr viel mehr in den Mittelpunkt gerückt.
Doch kriegerische Auseinandersetzungen zwischen Katholiken und Protestanten führen zum zeitweiligen Niedergang.
Nach dem Dreißigjährigen Krieg, wo die Schülerzahl ganz arg gering war, dann ist Wallenstein kurz mal hier gewesen, wollte nicht wirklich Impulse für die Domschule setzen.
Erzählt Birgit Kaspar. Einen rasanten Aufschwung gibt es dann im 19. Jahrhundert. Es ist die Zeit der technischen Revolutionen. Dampfmaschine, Eisenbahn, Telegraph.
Es gibt junge Burschen, die wollen nicht nur Hebräisch, Griechisch, Latein lernen, sondern eben auch physikalische, mathematische und so weiter Inhalte mehr.
Die moderne Gesellschaft braucht damals eine neue, moderne Schule, eine Bastion für Wissen und Wissenschaft. So wie heute, sagt Schulleiter Jan Redke.
Das ist genau unsere Herausforderung, uns gegen eine Welt zu wehren, in der eben Fakten oder eben wissenschaftliche Erkenntnisse immer weniger offenbar eine Rolle spielen. Wir wollen sie vermitteln und wir müssen sie natürlich auch mit unseren jungen Generationen immer wieder diskutieren, aushandeln.
Seit 1934 trägt die Güstrower Schule den Namen John Brinkmann.
In der politischen Ausrichtung der Nazizeit passte der Heimatdichter und Lehrer, der volkstümliche Mensch, Jürgen Brinkmann, offensichtlich in die Namensgebung.
Fagel, Grieb, Kaspar Ohm und Ick. Mit plattdeutschen Werken wurde Jürgen Brinkmann berühmt. Sein Geld verdiente er aber als Lehrer in Güstrow. Er unterrichtet Englisch, Französisch, Latein, Spanisch. Unter seinen Güstrower Schülern gibt es damals einen Spottreim.
Jürgen Brinkmann mit seinem Englisch Wort ist immer an den rechten Urt.
Dass der in Rostock geborene Brinkmann Englisch lehrt, hängt auch mit seiner Lebensgeschichte zusammen. Als Demokrat wandert er kurzzeitig nach Amerika aus. Zurückgekehrt engagiert sich Brinkmann in der Revolution von 1848-49. Heute ein Grund für den Schulnamen.
Dass er eben in dieser Revolutionszeit damals als wirklicher Demokrat auftrat und auch agierte, das sind Vorbilder, Bildungsvorbilder, an denen wir uns orientieren wollen.
Schule in undemokratischen Zeiten. Vor allem in den 50er Jahren ist die damalige John-Brinkmann-Oberschule Schauplatz von Verfolgungen.
Im Dienste angloamerikanischer Agenten.
Keine Nachsicht mit Spionen und Saboteuren.
Harte Strafen für die Vaterlandsverräter.
Lauten im September 1950 Zeitungsschlagzeilen über einen Schauprozess gegen Schüler der Güstrower Oberschule. Ihr Vergehen? Sie hatten Flugblätter verteilt und Plakate geklebt, die sich gegen die SED richteten. Ihre Strafen bis zu 15 Jahre Zuchthaus. Stasi-Spitzel berichten über empörte Mitschüler und Lehrkräfte. Birgit Kaspar sagt über diese Zeit.
Lehrer verließen die Schule, mussten die Schule verlassen. Schüler gingen am Tag nach ihrem Abitur in die westdeutsche Richtung.
Einen jungen Mann prägt das Vorgehen der Staatsmacht nachhaltig. Uwe Jonsson, später berühmter Schriftsteller. Damals Schüler an der John-Brinkmann-Schule.
Mein Vater ist mit ihm in eine Klasse gegangen, daher habe ich ein paar Dinge so aufgeschnappt. War eigentlich ein eher introvertierter, ruhiger Mensch.
Das John-Brinkmann-Gymnasium und seine Vorgänger sind ein Fixpunkt der Güstrower Stadtgesellschaft. Wie ihr Vater ging auch die heutige Lehrerin Birgit Kaspar auf die Schule. Genauso wie Kollegin Irene Heinze und Schulleiter Jan Redke.
1989 habe ich mein Abitur gemacht an der Schule und war ja auch dann eine wilde Zeit, wirklich. Wir sind ja dann in die Wende reingekommen hier. Haben dann als erster Jahrgang dieses freie Abitur gemacht.
Birgit Kaspar kam wenig später als Lehrerin an die Schule. Nach 35 Jahren geht sie bald in Pension. Den Umbruch vom DDR-Schulsystem in das heutige hat sie aktiv miterlebt.
Also wir mussten uns alle neu orientieren. Unterrichtsstoff war anders zu gestalten, war auch anders zu bewerten. Das hat schon sehr gefordert, muss ich sagen.
Sich immer wieder verändern, neu erfinden, das ist eine Konstante in den mehr als 470 Jahren Schulgeschichte. In verschiedenen Gesellschaftssystemen, nach Schulteilungen, Schulzusammenlegungen. Das wird auch in Zukunft so sein.
Wir sind ja in Zeiten des Umbruchs. Ich schmeiß mal den Begriff KI rein. Also durch KI gibt es einen Paradigmenwechsel in der Bildung, der uns allen nicht klar ist, wo wir hingehen. Also selbst wenn man jetzt führende Leute fragt, wissen sie nicht, wie sie im Moment sich darauf einstellen sollen. Wir wissen, es kommt und niemand wird es uns wegnehmen und rausnehmen und wir müssen nur uns darauf einstellen.
Göldenitz bei Rostock. Direkt am idyllischen Dorfteich liegt die alte Dorfschule. Ein typisch mecklenburgischer Backsteinbau. Eine Glocke ruft zum Unterricht. Aber nicht zu einer klassischen Schulstunde, denn die Schule ist ein Museum. Mitarbeiter Stefan Kasimierschak bittet hinein zur Zeitreise in das Jahr 1900. Gleich rechts neben dem Eingang geht es in das Klassenzimmer.
Hört ja schon der Boden hier, der Knarz. Ne? Hier sind Generationen von Kindern reingerannt und haben hier Unterricht gemacht. Man sieht die Schiefertafel da. Der Rohrstock. Ja, der Rechenschieber natürlich auch.
Mehr als 40 Kinder drängten sich hier im Winter auf engstem Raum zusammen.
Muss man sich wirklich vorstellen, dass die Kinder überall gesessen haben, auf den Fensterbänken, auf dem Boden und alles eben sehr geballt. Dann war das auch zwischen Jungs und Mädchen getrennt. Jungs saßen rechts, Mädchen auf der linken Seite.
Die Jungs durften aus dem Fenster gucken.
Ja, die hatten das Licht. Das war nämlich auch wieder mit Absicht. Also weil die Jungs besser gestellt waren, dann konnten die das Licht von der Seite früher nutzen. Es gab ja kein Licht im Winter, wenn es dunkel war. Dann konnte er natürlich nur mündliche Fächer machen, Mathe. Ging natürlich also Kopfrechnen oder irgendwelche Sachen aus dem kleinen Katechismus hat er abgefragt, und das, bis es dann heller wurde. Und dann hatten die Jungs eben immer das Glück, dass sie das Licht nutzen konnten. Und große Problematik war dann auch immer für die Linkshänder. Die hatten nämlich immer das Problem, dass der Schatten dann im Weg war. Und das war der Grund, dass die auch auf rechts umsteigen mussten. Die mussten alle mit rechts schreiben, um das Licht eben nutzen zu können von der Seite.
Mecklenburgische Landschulen wie diese unterstanden über Jahrhunderte der evangelisch-lutherischen Landeskirche. finanziert wurden sie oft auch vom jeweiligen Gutsherrn.
Hinten haben wir eine Bank für das Gutsherrenkind oder für den Privatunterricht zu Hause. Das wollte man natürlich auch zeigen, dass es so eine Bank gab. Der war natürlich auch ein bisschen besser gestellt und hat da dann drin gesessen. Ein bisschen bequemer als diese Bänke hier. Konnte auch mal sein, dass der Gutsherr hier ans Fenster geklopft hat und sich dann ein paar Schüler rausgezogen hat aus dem Unterricht, die ihm dann helfen mussten. Das Schlimmste war natürlich dann, wenn man nachsitzen musste, dann gab es Ärger vom Lehrer sowieso und von zu Hause für die Kinder, weil man da ja als Arbeitskraft auch eingeplant war.
Auf einem Tisch liegt ein kleiner Ranzen aus Leder. Um 1900 ein Luxusgut.
Es war eben schon was Besonderes, so eine Schultasche aus Leder zu haben. Viele haben die sich auch selbst gebastelt, aus Pappe. Viele Kinder haben sie so die Schiefertafel eher am Körper getragen, mussten natürlich auch mit den Hausaufgaben immer aufpassen, dass sie das nicht abwischen. Der Ausrede durfte man dem Lehrer nicht kommen.
An der Wand hängt ein Porträt des letzten Schweriner Großherzogs und eine Karte vom Heiligen Land.
Das ist eine schöne Karte von Palästina. Das hat der Lehrer natürlich exzessiv, sage ich mal, unterrichtet mit den Kindern. Hat er natürlich die Sachen aus dem Katechismus, da sind so Sprüche drin oder Reime und auch direkt aus der Bibel was. Und das hat er natürlich abgefragt.
Seit fast 50 Jahren gibt es das Museum in Göldenitz. Es wurde zu DDR-Zeiten geschaffen, um zu zeigen, wie rückständig das mecklenburgische Schulsystem einst war. Vor allem im Vergleich zum damaligen Schulsystem der DDR.
Eröffnet wurde das Museum dann am 12.06.1976 am Tag des Lehrers mit einem Raum und dann kamen immer mehr Räume dazu.
Zum Beispiel der Wohnbereich der Lehrerfamilie. Arbeitszimmer, Kinderzimmer, gute Stube.
Hier hat sich die Familie natürlich auch präsentieren wollen. Also wenn man das genutzt hat, in der Woche eigentlich eher nicht, aber am Sonntag dann, wenn mal Gäste kamen oder so, hat man sich hier reingesetzt, steht das feine Geschirr, Porzellan, die Familienfotos natürlich auch. Ganz wichtiges Klavier, da hat der Lehrer dann auch drauf gespielt. Der Lehrer war nicht nur Lehrer, er war Bauer, er war Ehemann, oft auch Schriftführer im Ort, weil viele nicht schreiben konnten, hat er ganz viele Nebenjobs auch ehrenamtlich übernommen. Eine Respektsperson damals, aber hat vergleichsweise so ein Drittel vom Postbotengehalt verdient.
Deshalb blieb mecklenburgischen Dorfschullehrern oft nichts anderes übrig, als selbst Landwirtschaft zu betreiben. Stefan Kasimierschak schließt das Stallgebäude, das zum Museum gehört, auf. Hier Mut, Grunst und Kackett es heute aus Lautsprechern.
Hier sieht man so die Arbeitsgeräte, ne? Da kann man so ein bisschen Eindruck kriegen, was die damals eben alles machen mussten. Ne? Sägen, Dreschschläge, Pferdegeschirr natürlich, um Pferde zu bespannen. Da hinten eine Schlachtleiter der großen Wanne, wo dann das aufgefangen wurde, wenn man das Tier geschlachtet hat. Man musste das alles selbst mitbewirtschaften. Ne? Da waren natürlich Arbeitskräfte, wie die Kinder, die er hat nachsitzen lassen, schon willkommen, ne? Aber das war sehr, sehr harte Arbeit.
Und die ging im Garten nebenan noch weiter.
Der leere Garten mit diesen alten Obstbäumen, die auch noch wirklich die alten Sorten von damals sind. Denn darüber hat sich die Familie natürlich auch ernährt und die Tiere ernährt oder auch eingelagert für die harten Winter. Also alles sehr durchdacht und das war eben bei dieser Schulstelle noch sehr gut vorhanden.
Und wurde deshalb zum Landschulmuseum. Ab Februar 1945 wird in ganz Mecklenburg der Unterricht eingestellt. Schulen werden zu Lazaretten, Schüler zum letzten Aufgebot im Krieg. Dann bricht das NS-Regime zusammen und mit ihm das nationalsozialistische Bildungssystem. Im Spätherbst 1945 geht die Schule wieder los, auch an der Schweriner Goetheschule. Renate Krüger ist damals 11 Jahre.
Dieser Neuanfang 1945 in der Schule, der stand ja noch gar nicht unter sozialistischen Vorzeichen. Man bemühte sich da also ganz bewusst, diese rigiden Formen abzuschaffen, also mit diesem ewigen Strammstehen und dieses fürchterlich Autoritäre, was vorher da gewesen war. Das habe ich also als sehr befreiend empfunden.
Erinnert sich Renate Krüger in einem 1997 aufgezeichneten NDR-Interview. In den Ländern der sowjetischen Besatzungszone werden ein Jahr nach dem Ende des NS-Staates sogenannte Gesetze zur Demokratisierung der deutschen Schule verabschiedet. Zitat aus der Präambel.
Der Aufbau eines neuen friedlichen demokratischen Deutschlands, der einzige Weg zur nationalen Wiedergeburt und Einheit unserer Heimat, erfordert eine grundlegende Demokratisierung der deutschen Schule.
Die demokratische Einheitsschule besteht aus 4 Ebenen. Kindergarten, Grundschule, Oberstufe, Hochschule. Das Gesetz verspricht,
dass sie allen Jugendlichen, Mädchen und Jungen, Stadt- und Landkindern ohne Unterschied des Vermögens ihrer Eltern das gleiche Recht auf Bildung garantiert.
Gottfried Grünberg, damals Minister für Volksbildung des Landes Mecklenburg, erinnert sich 1971 an die öffentliche Verkündung des Gesetzes.
Das wurde seinerzeit in Schwerin auch im Haus der Kultur am Pfaffenteich getan. Anwesend waren solche bekannte Schriftsteller wie Adam Scharrer, wie Ehm Welk.
Der Neuanfang ist schwer. Es fehlt an allem. Schulräume, Bücher, Lehrer. Hunderte sogenannte Neulehrer werden eingestellt.
Die hatten noch eine Kurzausbildung, anfangs von 4 bis 6 Wochen, später mal 3 Monate. Und sie wurden dann rausgeschickt in die Dörfer.
Die demokratische Einheitsschule in der sowjetischen Besatzungszone basiert auch auf reformpädagogischen Ideen aus der Weimarer Zeit. Demokratisch und überparteilich bleibt es nicht lange. Stolz berichtet SED-Mann Gottfried Grünberg im Rückblick, dass die Mehrheit der Neulehrer SED-Mitglieder sind.
Über 50% der Lehrer sind Mitglieder unserer Partei geworden. Fast spontan.
Eine Repolitisierung von Schule. Im Februar 1965 beschließt die Volkskammer ein neues Schulgesetz.
Das Gesetz über das einheitliche sozialistische Bildungssystem, hervorgegangen aus einer gründlichen wissenschaftlichen Arbeit, verkörpert das Gesetz ein Werk moderner humanistischer Bildung, das von großer nationaler Bedeutung ist.
Einheitliches sozialistisches Bildungssystem statt demokratische Einheitsschule. Das ist eine Abkehr von den propagierten Idealen der Anfangsjahre. Der SED-Kulturpolitiker Alexander Abusch lobpreist das damals vor der Volkskammer.
So haben wir das geschichtliche und das moralische Recht, dieses Gesetz als das beispielhafte Bildungsprogramm eines Deutschlands des Friedens und des Humanismus zu verkünden.
Spätestens ab diesem Zeitpunkt laufen die Bildungssysteme der DDR und der Bundesrepublik für alle deutlich sichtbar auseinander. Die Schule in der DDR steht eindeutig unter politischer Aufsicht durch die SED. Zitat aus einem offiziellen Lehrblatt über die schulpolitischen Grundsätze der DDR von 1972.
Quellen der sozialistischen Bildungs- und Erziehungskonzeption sind Marxismus-Leninismus, Grundideen der revolutionären Arbeiterbewegung, Sowjetpädagogik.
Gemeinsamer Unterricht von Jungen und Mädchen, weniger soziale Auslese aufgrund elterlichen Vermögens, geringere Schülerzahlen pro Klasse, breite naturwissenschaftliche Bildung, Ganztagsschule. Im Vergleich zur damaligen Bundesrepublik alles fortschrittlich. Das ist die eine Seite. Die andere? Schülerinnen und Schülern wird aus ideologischen Gründen der Zugang zur Oberschule verwehrt, zum Beispiel Kindern von Pastoren. Das einheitliche sozialistische Bildungssystem ist auch in der DDR nicht unumstritten. 1968 erscheint der Roman Pause für Wanska. Mit 250.000 verkauften Büchern ein Bestseller. Das Buch schildert die Auswüchse des Systems. Kurz vor der Wende wird der Roman verfilmt mit Kurt Böwe in der Hauptrolle als Lehrer Wanska.
Also diese Stempel unter den Diktaten, ich begreife das nicht. Damit wird doch die Mittelmäßigkeit geradezu herausgefordert.
Das wird im ganzen Kreisgebiet so gehandhabt. Will sagen, die Stempel sind eine Anordnung des Kreisschulrats.
Die Stempel sind absoluter Schwachsinn.
Und der Kreisschulrat warst du, Genosse Wanska.
Der Roman stammt vom mecklenburgischen Lehrer und Schriftsteller Alfred Welm. Er verarbeitet seine Erfahrungen als Neulehrer, Schuldirektor und Kreisschulrat in der Region Miro-Wesenberg. Welm macht die Ideologisierung und Politisierung der DDR-Schule deutlich.
Um den Schüler geht es mir, um den Jungen.
Doch Schule hat in der DDR vor allem das Ziel, dass
unsere Kinder, unsere Jugend sich in jeder Beziehung gesund entwickeln, damit sie ihren rechten Platz im Leben finden, sich einzurichten wissen als Hausherren ihres sozialistischen Vaterlandes.
Doziert Margot Honecker 1989 auf einem pädagogischen Kongress. Sie ist 26 Jahre Ministerin für Volksbildung der DDR. Doch was sind eigentlich gesund entwickelte Schüler, was krank entwickelte? Was ist der rechte Platz im sozialistischen Vaterland? Was der falsche? In der DDR bestimmt darüber der Staat, mithin die SED.
Ich war delegiert zu diesem Kongress, ich war da also mit. Und es war dann der Punkt, wo ich mich nur noch als bestellter Klatscher gefunden habe.
Erzählt die Lehrerin Isolde Eggert in einer TV-Doku des DDR-Fernsehens, produziert 1990. Im Film besucht die Reporterin auch eine POS, eine polytechnische Oberschule in Hagenow. Sie fragt nach dem frisch abgelegten Schulnamen.
15. Jahrestag der DDR.
Wie heißt du jetzt?
PS2.
Mit der politischen Wende in der DDR steht auch ihr Bildungssystem in Frage. Vor allem Lehrerinnen und Lehrer in Fächern wie Geschichte und Staatsbürgerkunde geraten in die Sinnkrise. Die TV-Doku von 1990 befragt die Hagenower Schüler.
Kann man denn überhaupt so gegensätzlich unterrichten innerhalb von kürzester Zeit?
Ja, wir mussten uns ja auch umstellen und das hat sie auch gepackt. Glaube ich jedenfalls.
Oswald Wutzke, der erste Kultusminister im neu gegründeten Land Mecklenburg-Vorpommern, sah es weniger gelassen.
Sie, die die Politik einer Margot Honecker, des alten SED-Regimes über den Tisch gebracht haben, zu den Schülern hin, werden doch dann nicht mehr in der Weise ernst genommen werden können, wenn sie heute etwas Entgegengesetztes sagen müssen.
Das Bildungssystem der DDR mit seinen Vor- und Nachteilen. Die frühere Staatsbürgerkunde-Lehrerin Isolde Eckert zog 1990 ein sehr persönliches Fazit.
Eins weiß ich. Ich werde mich nie wieder für irgendetwas so einspannen lassen, wie man es getan hat mit mir. Egal wer. Aber man wird in mir immer nur noch einen Kritiker vor Augen haben.
Am Anfang steht ein Befehl. Erteilt Ende Januar 1946.
In Ausübung des Befehls des Oberbefehlshabers der sowjetischen Militäradministration in Deutschland befehle ich die Eröffnung der Volkshochschulen in folgenden Städten der Provinz: Schwerin, Rostock, Güstrow, Greifswald, Stralsund, Wismar.
So beginnt die Geschichte der Volkshochschulen im Land Mecklenburg nach dem Zweiten Weltkrieg. Knapp 4 Monate später wird die erste in Schwerin eröffnet.
Die meisten Lehrgänge waren eben in der Aula des Gymnasiums am Pfaffenteich. Und dahin strömten abends um diese Zeit, wenn es 17 Uhr wurde, Hunderte von Menschen und füllten die Säle.
Erinnert sich Herbert Backhaus 1986 im Gespräch mit dem Sender Schwerin. Er gehörte zu den ersten eingeschriebenen Hörern der Volkshochschule, wurde viele Jahre später selbst deren Direktor.
Es war kalt. Wir saßen in Mänteln, haben gefroren, aber der Raum war voll. Und es war also eine Atmosphäre des echten Lernens. Es war ein Riesenbedürfnis, mit der Zeit und auch sinnvoll fertig zu werden.
Erster Leiter der Schweriner Volkshochschule ist Im Welk, in der Weimarer Republik ein bekannter Journalist, Chefredakteur der liberalen Wochenzeitung Die Grüne Post. Wegen eines kritischen Kommentars kommt er in der NS-Zeit kurzzeitig ins Konzentrationslager, erhält anschließend Berufsverbot. Er schreibt nun Bücher, zum Beispiel den Bestseller Die Heiden von Kummerow. Am Kriegsende lebt Im Welk in Ueckermünde, hilft dort beim Wiederaufbau.
Der Mann, der nie irgendeine Riesenbegabung für organisatorische Dinge gehabt hat, fängt also an, Kindergärten ins Leben zu rufen, Beratungsstellen für schwangere Frauen.
Erzählt 1986 Konrad Reich, damals Chef des Rostocker Hinsdorf Verlages. Konrad Reich war ein persönlicher Freund Im Welks.
Es wird sich ohne Zweifel bis Schwerin rumgesprochen haben, was da für ein tatkräftiger, sehr kleiner, sehr schmaler, sehr zerbrechlicher Mann von außen gesehen, ganz schmal mit seinem langen weißblonden Haar, was er in diesen Jahren noch gehabt hat, was da für ein Mann am Wirken ist.
Der bekannte Schriftsteller Im Welk wird gefragt, ob er Chef des Volkshochschulwesens im Land und Leiter der Volkshochschule in Schwerin werden möchte. Er antwortet per Telegramm.
Volkshochschule grundsätzlich einverstanden. Stopp. Wenn gute Wohnung und Umzug von Dreizimmereinrichtung durch LKW zugesagt. Stopp. Habe Schweres durchgemacht. Stopp. Eigene Wohnung, Vorbedingung für erfolgreiche Arbeit. Stopp.
Doch der Anfang ist schwer. Statt eigener Wohnung zieht er zunächst in ein möbliertes Zimmer. Per Brief an den Schweriner Oberbürgermeister beschwert sich Im Welk über mangelnde Hilfe.
Man hat einen einzelnen Mann mit der Durchführung der Sache betraut und hält sie damit anscheinend für erledigt. Es ist aber unmöglich, dass ein Einzelner, und sei er noch so arbeitswütig, eine so umfangreiche Aufgabe in kurzer Zeit erfüllen kann, wenn ihm jede Unterstützung fehlt.
Von seiner Wohnung aus konzipiert er Stundenpläne, organisiert Lehrkräfte.
Ich schreibe des Nachts oft bis 2 Uhr und war am anderen Tage vormittags mein Bote. Woche für Woche. Jetzt habe ich für einige Zeit eine Schreibmaschine geliehen, Papier aus Gefälligkeit erhalten, mir für täglich einige Stunden eine Hilfsschreibkraft besorgen können. Doch es interessiert sich keine Stelle dafür, ob und aus welchen Mitteln ich die Unkosten seit 6 Wochen bestreite.
Warum engagierte sich der Erfolgsautor für solch anstrengende Bildungsarbeit? Für Konrad Reich ist das klar.
Dieser moralische Impetus nach dieser Zerstörung, die das faschistische Deutschland über die Welt und Europa gebracht hat, an einem bestimmten Platz greifbar etwas zu tun, dass von den Wurzeln und von den Fundamenten an all das verändert wird, damit nie wieder, wie wir heute sagen, von deutschem Boden ein Krieg ausgehen kann?
Als es dann mit der Volkshochschule tatsächlich losgeht, ist sie sofort ein Erfolg, erinnert sich Herbert Backhaus.
Es waren Schlangen, die sich dort zur Anmeldung stellten und man musste sich einschreiben lassen, konnte allerdings auch Gefahr laufen, dass der Lehrgang unter Umständen schon geschlossen war, weil zu viele Teilnehmer waren.
Im Schuljahr 46/47 werden in Schwerin fast 180 Lehrgänge angeboten, mehr als 6000 Hörer kommen. Unter Leitung von Imweg entstehen auch in anderen Orten des Landes Volkshochschulen. Am 5. Oktober 1946 wird beispielsweise eine VHS in Güstrow eröffnet, mit einer Rede des Bürgermeisters. Zitat aus einem Sendemanuskript des Landessenders.
Er hob die Notwendigkeit hervor, dass in den letzten Jahren, während der Zeit der Hitlerfaschisten, gesunkene Bildungsniveau zu heben und das Allgemeinwissen zu vertiefen.
Und eine Woche später vermeldet der gleiche Radiosender:
In Kürze wird die Volkshochschule in Parchim ihren Betrieb aufnehmen. Für das bevorstehende Wintersemester sind Kurse in Deutsch, Englisch, Französisch und Russisch sowie in Stenografie und Schreibmaschine vorgesehen. Außerdem werden Vorlesungen über eine Reihe politischer Themen gehalten.
So eine politische Vorlesungsreihe gestaltet auch im Weg.
Lehrgang für nachdenkliche Zeitungsleser. So hieß der Lehrgang, und da zeigt sich im Weg auch wieder als Journalist, Kulturpolitiker und Lehrer. Es war einer der am stärksten frequentierten Lehrgänge,
erinnert sich Herbert Backhaus. Im entstehenden DDR-Bildungssystem nimmt die Volkshochschule bald eine wichtige Rolle ein. Arbeiter, Angestellte, Hausfrauen werden fit gemacht für höhere Aufgaben. Sie wird aber auch politisch instrumentalisiert. Im Oktober 1950 vermeldet der Landessender Schwerin:
Auch in den Jugendwerkhöfen hat die Volkshochschule Eingang gefunden. Sie hilft dort, die Jugendlichen durch Streben, Wissen und Lernen zu nützlichen Gliedern der Gesellschaft zu erziehen. Sie sollen lernen, zu richtigem gesellschaftlichen Denken zurückzufinden.
Eben Welk ist da nicht mehr Leiter der Schweriner Volkshochschule. Seine Aufbauarbeit hat ihm die Landeshauptstadt nie vergessen. Seit 1986 trägt die VHS seinen Namen.
Mir hat er einmal gesagt, trotzdem er fast seine ganzen Kräfte in dieser Zeit hingegeben hat, möchte er keine Stunde und keinen Tag missen, die er in Schwerin zugebracht hat. Ich glaube, dass ein solcher Satz auch zu einem erfüllten Leben gehört.
Das war der Kunstgarten auf NDR 1 Radio MV. Mein Name ist Heiko Kräft. Vielen Dank fürs Zuhören und einen schönen Sonntagabend.
Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV. ARD